Ich lese den Predigttext, gleiche Übersetzung, Lukas 18, die Verse 31 bis 43. Jesus sagt zum dritten Mal sein Leiden und seine Auferstehung voraus. Er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und sie verstanden nichts davon. Und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll, und sie begriffen das Gesagte nicht. Die Heilung eines Blinden in Jericho. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Und als er die Menge vorüberziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Da verkündeten sie ihm, dass Jesus der Nazarener vorübergehe. Und er rief und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und die vorangingen, geboten ihm, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Da blieb Jesus stehen und befahl, dass er zu ihnen gebracht würde. Und als er hergekommen war, fragte er ihn und sprach: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Und zugleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und das ganze Volk, das sie sah, lobte Gott.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, als Jesus in die Nähe von Jericho kommt, sitzt ein Blinder am Weg und bettelt. Ich frage mich, was haben die normalen Bürger von Jericho so Tag für Tag gedacht, wenn sie an diesem blinden Bettler vorübergingen? Ich stelle mir da so einen schwäbischen Juden vor, der beim Anblick Folgendes vielleicht dachte: Also wenn ich denn wäre, den ich irgendetwas zum Schaffen finde, bloß so rumhocke und von der anderen Leits erkämpfte Geld abbettle, nein, das ist doch nichts. Ein bisschen in Stolz muss er am Blenner ho. Etwas schaffe, dann geht's ihm schon besser. Und dann kommt ein Musiker vorbei. Ach, wenn er bloß singen könnte. Was wäre das für eine tolle Schlagzeile. Blinder singt beim Rat aus Empfang von Präsident Merz. Das wäre doch was, eine Bereicherung unserer Stadtmusikanten. Was dachte ein reicher Unternehmer, der regelmäßig ihm folgte? Also dem habe ich neulich erst was gegeben. Nein, da kann ich jetzt gerade nichts mehr geben. Außerdem sind meine Aktien so im Keller und ich muss so viel schaffen hat. Da hat er doch ein einfaches Leben dagegen, kriegt Geld von der anderen Leute, ohne was zu machen. Nein, da kann ich gerade nichts geben. Und dann kommt so ein frommer Jude vorbei. Er muss wohl mit seinem Schicksal allein fertig werden. Da ist nichts zu machen. Mit einem tiefen Seufzer entfernt es ihm: Gott sei Dank bin ich gesund. Der Blinde vor Jericho. Nein, mit ihm konnten sich die Leute nicht identifizieren. Der war aus einer anderen Welt. Gemeinsamkeiten gab es keine. Und so müssen wir uns heute fragen: Was machen wir mit dem blinden Bettler, wenn es keine Gemeinsamkeiten gibt? Oder gibt sie es vielleicht doch? Unser Leben ist doch auch so völlig anders. Wir sitzen auch nicht einfach nur rum an der Straße und betteln. Wir bringen den Tag mit nichts tun. Nein, wir haben zu tun, sind beschäftigt. Gut, abends sitzen wir vor dem Fernseher und auch tagsüber können wir uns mal ein Päuschen, aber im Großen und Ganzen sind wir doch aktive Menschen, auch im Alter. Ja, wir schaffen im Grunde gar nicht alles, was wir uns so vornehmen. Und Gott sei Dank sind wir auch nicht blind, sondern können sehen. Wir sehen, was im Garten wächst, später im Jahr die Früchte an den Bäumen heranreifen. Wir sehen, wie die nächsten Regenwolken heranziehen, wie der Neubau im Dorf wächst oder wie manches auch negativ, der Abfall, der irgendwo im Wald entsorgt wird oder die vielen Zigarettenkippen, die da rumliegen. Und wenn wir einkaufen gehen, dann sehen wir die süßen Artikel und die gesalzenen Preise dazu. Ja, das alles sehen wir. Wir sehen in die Gesichter von Freunden, von Verwandten, von Fremden. Wir haben so viele Eindrücke über das Auge zu verarbeiten, hat der Blinde alles nicht bei sich erlebt. Da gleichen wir also dem Bettler auch nicht. Und noch etwas, wir betteln ja auch nicht um Geld, das wäre ja noch schöner. Na ja, fragen mal hier und da, hast du irgendwas, ich brauche gerade 10 Euro oder so. Aber betteln, das geht nicht. Nein, wir haben genug zum Leben. In den letzten 60 Jahren musste keine Mahlzeit wegen Geldmangel ausfallen. Kühlschrank voll, Gefrierschrank voll, Keller, da ist Getränkevorrat, Marmeladegläser, Gemüse, Kartoffeln. Auf unserem Bankkonto ist auch ein bisschen Kleingeld. Ja, könnte mehr sein, aber für so eine Reise nach Mallorca oder so reicht es dann doch irgendwie. Nein, ein Bettlerdasein ist unser Leben nicht. Was machen wir jetzt mit dem blinden Bettler vor Jericho? Schauen wir noch einmal genauer hin. Es steht zwar da, dass er bettelte, aber es steht nicht da, worum er bettelte. Sicher bettelte er um Geld oder um was zu essen, aber bettelte er nicht auch um Freundlichkeit, Freundschaft, Verständnis, dass sich jemand zu ihm setzt und ihm zuhört, mit ihm mal redet, mit ihm vielleicht mal ein kleines Quiz durchgeht oder so? Und ist das nicht auch ein bisschen das, worum wir jeden Tag, na, ich nenne es mal betteln oder bitten, dass wir um einen freundlichen Blick, einen freundlichen Gruß oder um Zeit, dass der andere mir Zeit nimmt? Auch in den Ehebeziehungen betteln wir, dass der andere mich doch ein bisschen glücklich machen soll. Und in den Schlagern wird es immer wieder besungen. Bleib doch bei mir, geh nicht fort, komm zurück, mach mich glücklich. Also die Schlager sind voll dieser Bettelei. Und die Politiker gehen auf Betteltour, wenn es um die Wahlen geht jetzt. Mich müsst ihr wählen, bei mir wird alles besser, meine Partei macht alles richtig. Die reinste Betteltour. Betteln um Stimmen, betteln um Anerkennung. Da gleichen wir auch schon dem Bettler, dass wir um eine Anerkennung, um Freundschaft, um Zuhören. Im Alter ist das besonders vielleicht auch so, dass man hat Verständnis für mich, dass ich das jetzt nicht machen kann. Verstehe doch, ich habe Schmerzen, ich kann gerade nicht. Kann man das gerade nicht leisten? Also auch im Alter. Oder dass die Kinder und Enkel mehr Zeit nehmen sollen oder mal helfen könnten die doch mal im Garten was. Muss ich das immer noch mit 80 rumschure? Was ist denn das? Keine Zeit für mich doch. Ja, so geht's dann manchmal, dass wir auch so bitten und betteln im Alltag. Und da gleichen wir dem Bartimäus schon. Ja, auf einmal wird es laut um den Bartimäus. Also Ohren, die waren aufgetan. Hören konnte er ganz gut. Und da hört er die vielen Stimmen. Und die machen ihn neugierig. Und was ist denn hier los? Wer kann mir denn was sagen? Und da kommt dann sicher einer zu ihm. Und er denkt vielleicht, was ist denn das, bevor jemand ihm was sagt? Ist es ein Straßenfest? Oder kommt da ein berühmter Mensch? Kommt die Tour de France durch Jericho? Was ist denn da los? Dann kommt so einer, hey, ich kann es dir sagen, der Jesus kommt, der Mann aus Nazareth, der den Leuten immer viel verspricht, der Prophet. Und dann denkt der Bartimäus einen Augenblick und er will mehr wissen, aber der andere ist ja schon wieder weg. Das ist ja klar, der will ja kein Wunder verpassen, wenn Jesus jetzt ein Wunder tut und er unterhält sich mit einem Bettler. Das geht ja nun mal gar nicht. Das geht schon mal gar nicht. Auf einmal erfasst den Bartimäus Freude und Panik. Freude, weil er von diesem Jesus was ganz Wichtiges weiß. Und ja, irgendwie glaubt er schon an ihn. Denn man hat ihm gesagt, der Mann aus Nazareth kommt. Und was sagt er? Jesus, Sohn Davids, ruft er. Er nennt ihn den Sohn Davids, den verheißenen Retter für Israel, den Messias. Er hat so ein inneres hat schon viel von ihm gehört und er wollte ihm wahrscheinlich auch schon mal begegnen. Und wenn der bloß bei mir vorbeikommen würde. Und so schreit er seinen Glauben hinauf. Sohn Davids! Und dann schreit er auch seine Bitte hinaus. Erbarme dich über mich. Erbarme dich über mich. Ja, das ist es. Also er hat Freude und Panik zugleich. Panik, weil dieser Jesus vorübergeht. In wenigen Augenblicken wird er nicht mehr da sein. Der Lärm wird bald verstummt sein. Und er will aber zu ihm. Die Menschenmenge aber wird ihm zum Hindernis. Sein Nichtsehen wird ihm zum Hindernis. Wie soll er sich da behaupten? Wie soll er da zu Jesus vordringen? Aber das ist auch für uns immer wieder die Herausforderung. Die vielen Stimmen im Alltag, die uns erfüllen sozusagen, die uns beschäftigen und die uns daran hindern, an Jesus zu denken oder mal ins Gebet zu gehen, mal die Bibel zu lesen. Und dann gibt es auch noch Leute, wenn wir die treffen und mit denen diskutieren, ach, immer in die Kirche gehen, das bringt doch nichts. Was betest du? Ach komm, vergiss es. Guck lieber, dass du ein bisschen mehr Geld in die Tasche bekommst, dass du was leisten kannst. Wie viele Menschen werden durch Freunde, Verwandte auch abgehalten, zu Jesus vorzudringen, weil sie sagen, ach, das bringt doch alles gar nichts. Aber wir haben das auch im Alltag, Stimmen, die uns daran hindern, zu Jesus kommen. Ich habe jetzt so viele Probleme, der Jesus kann mir jetzt da auch nicht helfen. So kommt das manchmal dann auch bei uns. Ja, aber Jesus hat ein feines Ohr. Jesus weiß auch in der Ferne, dass da jemand ist, der nach ihm Sehnsucht hat. Und der Bartimäus, der glaubt irgendwie an ihn. Und er lässt nicht locker und er schreit seinen Glauben und seine Not hinaus. Sohn Davids, das ist sein Glaube. Du kannst mir helfen und das ist seine Not. Erbarme dich über mich. Erbarme dich über mich. Und der Glaube an den Sohn Gottes, das ist der Glaube eines Blinden hier in unserer Geschichte. Und viele Leute sagen nur, ich glaube nur, was ich sehe. Also der Blinde konnte Jesus nicht sehen und hat ihn doch Sohn Davids genannt. Sohn Davids, du Retter Israels. Also er ruft all denjenigen zu, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Man kann auch glauben, ohne dass man alles sieht und weiß. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben, heißt es auch mal im Johannesevangelium. Also ich meine, in seinem Herzen spürt dieser Bartimäus, das ist, der mir helfen kann, der Israel retten will, der auch mein Retter sein will. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und die Leute denken, wer ruft da, wer schreit da, wer schreit da, Sohn Davids? Das war für die Juden schon auch eine Provokation. Die haben gesagt, das ist der Mann aus Nazareth. Sicher gab es einige Gläubige drunter, aber die meisten nannten ihn nur den Zimmermannssohn aus Nazareth. Und der Blinde ruft, Sohn Davids, verheißener Sohn Davids, von Gott gesandt. Ist der übergeschnappt? Was weiß der denn von Davids Sohn, vom Messias? Ich weiß nicht, ob Sie dieses Lied von früher noch kennen. Dieses Lied greift die Situation des Bettlers auf. Gehe nicht vorbei, o Heiland, hör des Herzens Schrei, da du andern Gnad erzeigest, gehe nicht vorbei. Das war seine große Bitte. Gehe nicht vorbei an mir. Gehe nicht vorbei, geh nicht aus dieser Stadt hinaus, ohne dass ich dir begegnet bin. Erbarme dich über mich. Bringt er ganz stark zum Ausdruck, erbarme dich über mich. Sind das nicht fremde Klänge in unserer Gesellschaft? Erbarme dich über mich? Fragen die Leute noch, dass Gott sich ihrer erbarmen soll? Sagt nicht jeder, och, ich bin doch ein guter Mensch, ich habe mir nichts vorzuwerfen, selbst wenn es große Fehler gemacht worden sind im Business oder in der Politik. Also ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe alles richtig gemacht. Ich würde alles so wieder machen. Erbarmen, dass mich sich jemand meiner erbarmt, weil ich manchen Menschen Unrecht mache. Jeder macht mal einen Fehler. Nein. Das ist alles in Ordnung. Das ist so ganz stark in unserer Gesellschaft. Unsere Leistungen und unsere Erfolge, die heben uns hoch. Und das, was negativ ist, das kehren wir unter den Teppich. Das passiert halt jedem Mal. Und auch in unserer Christengemeinde. Wir haben Lobpreis. Aber fragen wir auch danach, ob Gott sich unser erbarmt, dass Dinge, mit denen wir nicht zurechtkommen, dass er sich der Dinge annimmt, sie uns vergibt, uns heilt, uns erneuert. Das ist ein wichtiges Anliegen. Herr, erbarme dich über mich. Und wir haben ja gerade vorhin das gesungen, wir haben die Worte des Blinden in der Liturgie der Kirche, des Gottesdienstes. Herr, erbarme dich über mich. Also sicher ist, vor Mitmenschen muss ich nicht auf die Knie sinken, ich muss nicht ein Büßergewand anziehen und um Erbarmen flehen. Ich darf mich auch wehren gegen falsche Vorwürfe und um Fairness bitten. Ich darf auch Selbstbewusstsein zu meinem Tun stehen. Auch Gott erwartet nicht, dass ich mich schlechter fühle als die anderen und mich von Schuld- und Minderwertigkeitsgefühlen ernähre. Und trotzdem gibt es da Dinge, wo wir Gottes Erbarmen brauchen, weil wir schuldig werden, weil wir dem anderen nicht die Liebe, von der wir gerade gesungen haben, so bringen, die Freundlichkeit, die Zuwendung, das Opfer. Auch nicht in unserer Kirchengemeinde, da machen wir vielleicht auch manches nur mit halber Kraft oder mit links. Und ja, da könnte manchmal auch vielleicht mehr Herz und mehr Schwung und mehr Leidenschaft und Liebe dahinter stecken. Ja, wir brauchen Gottes Erbarmen. Erbarme dich über mich. Auf einmal bittet er nicht mehr Menschen um das Erbarmen. Das ist jetzt die Wende bei dem Bartimäus. Bisher hat er immer gebettelt, ihr gebt mir Leute von Jericho, ihr Musiker, ihr Reichen, ihr schwäbischen Juden, egal, wie ihr denkt, komm, gebt mir was. Aber jetzt hat er auf einmal eine andere Richtung des Erbarmens gefunden. Herr, erbarm dich über mich. Ich will nicht mehr bei Menschen betteln. Ich will bei dir, dem Schöpfer, betteln, bei dir, dem Heiland, dem Retter Israels. Und das ist auch für uns eine wichtige Lektion, dass wir nicht in erster Linie bei Menschen um mehr Liebe und Freundlichkeit und Angenommensein betteln, sondern dass wir zu Jesus kommen und zu ihm unser zu kurz gekommen sein sagen, ich brauche jetzt Liebe, ich brauche Anerkennung. Und er hat gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Also Bartimäus lässt sich von der Menge nicht beruhigen. Er schreit beides heraus. Seinen Glauben, Sohn Davids, und seine Not, erbarme dich über mich. Und er wartet auf Antwort. Er lauscht nach der Stimme des Barmherzigen, nach der Stimme des guten Hirten. Diese eine Stimme, die ihm Hilfe und Heilung bringen kann, will er aus der Menge heraushören. Dieser Stimme will er seine Not, sein zu kurz gekommen sein, sein ganzes Leben anvertrauen. Und auf der anderen Seite bleibt Jesus stehen. Er hat ein feines Ohr, so wie eine Mutter das Schreien ihres Kindes irgendwo im Haus immer hört oder auch draußen. Er hört die Stimme des Bettlers aus der Stimme der Massen heraus. Und auch er sucht nicht die Masse. Jesus sucht den Einzelnen, der Einzelne, der zu ihm kommen will. Und er ist nicht hinter der Masse her wie der Popstar hinter seinen Fans oder die Fans hinter dem Popstar. Nein, er ist der eine, der ihm helfen kann. Manfred Siebald hat das in einem Lied schön gedichtet. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Und im letzten Vers, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Und ich darf dieser eine sein. Jeden Tag darf ich zu diesem Jesus kommen, darf mich im Glauben an ihn wenden. Ich darf um sein Erbarmen bitten, dass er mir durchhilft in meiner Krankheit, dass er mir meine Schuld vergibt, dass er mich leitet in der schwierigen Frage, die mich bewegt, dass er hilft, mein Ende vorzubereiten. Erbarme dich über mich, dass ich Menschen nicht zu sehr zur Last werde, dass ich sie auch dann liebe, wenn sie mir Schweres angetan haben. Und dann stellt Jesus dem Bettler die Frage, die er uns allen stellt. Was soll ich dir tun? Was soll Jesus an mir tun? Nicht unbedingt an den Umständen zuerst, an mir, an meinem inneren Leben, an meiner Gedankenwelt, an meiner Haltung, an meinem Gewissenselement. Was soll Jesus an mir tun? Und wir dürfen ihm unsere Wünsche auch sagen, so wie der blinde Bettler ihm den großen Wunsch gesagt hat, dass ich wieder sehen kann. Was soll ich dir tun, dass ich wieder, wie verständlich, ich möchte doch zu den anderen gehören. Ich möchte nicht mehr ausgegrenzt sein. Ich möchte auch die Welt sehen, die Bäume, den Himmel, die Sonne, die Erde, die Menschen. Jesus, vor allem möchte ich dich sehen. Wenn du mich heilst, möchte ich dich sehen. Vielleicht waren das so seine Gedanken. Welche Wünsche, welche Sachen möchten wir von Jesus erbitten? Auch wir dürfen kühn bitten. Natürlich gibt es da einen Unterschied zwischen den Bedürfnissen, die wichtiger sind als die Wünsche. Erst kommen die Bedürfnisse. Was brauche ich wirklich? Ein gutes Maß an gesunden Kräften. Ich bete nicht immer, dass alles gut werden möge, aber ich bete oft, Herr, gib mir ein gutes Maß an Gesundheit. Und das wünsche ich auch oft, wenn ich jemanden zum Geburtstag gratuliere. Ich wünsche dir ein gutes Maß an Geburtstag, an Gesundheit. Weil im Alter wissen wir ja, dass Gesundheit nicht unbedingt sich steigert, sondern ich hab ja auch meinen Sauerstoffapparat noch hier dabei. Aber wir haben Wünsche frei. Bitte, so wird euch gegeben, sagt Jesus. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja, wir dürfen um Veränderung bitten. Und das ist das Schöne, da steht auf einmal der Arzt vor dem Kranken, der Retter vor dem, der Rettung nach Rettung sucht. Da steht auf einmal der voller Erbarmen ist und auf der anderen Seite der das Erbarmen braucht. Da steht der Schöpfer vor seinem Geschöpf. Und das Geschöpf weiß es noch nicht genau, ob er an ihm was verändert, ob er ihn heilt, aber genau das kann der Schöpfer. Er kann immer noch was an uns verändern. Vor allem will er heilen. Und deswegen dürfen auch wir bitten, verändere mich, heile mich, setze dein Schöpfungswerk an mir fort. Ja, hier steht also der Schöpfer und sein Geschöpf. Und der Blinde spürt es auf einmal, wie das Augenlicht wieder Licht empfängt, wie das seine Welt wieder ganz neu wird. Was muss das für ein Augenblick gewesen sein, dass er auf einmal die Dinge um sich herum vielleicht erst verschwommen und dann etwas klarer, vielleicht hat es auch eine Zeit gedauert. Aber dann kann er sehen und er freut sich, er hüpft herum, er lobt Gott und auf einmal denken die anderen, boah, was ist mit dem passiert? Ja, er hat das Erbarmen Gottes erfahren. Und auf einmal ist er allen anderen voraus. Er ist um eine große Erfahrung allen anderen voraus, weil er das Erbarmen Gottes erfahren hat. Und wie vielen Menschen ist das schon so gegangen, dass sie ein schlechtes Leben geführt haben und dann das Erbarmen Gottes fanden, im Gefängnis oder in einer Krise, in der Drogenwelt oder nach einer Scheidung oder sonst wo, dann haben sie das Erbarmen Gottes erfahren. Und auf einmal ist die Welt eine ganz andere. Und die Menschen um sie herum spüren, boah, da ist was neu geworden. Der hat das Erbarmen Gottes erfahren. Und wenn wir das Erbarmen Gottes erfahren, dann sind wir anderen weit voraus. Dann wissen wir um einen Schatz, um etwas, das ein Leben lang Gültigkeit hat, das bis in alle Ewigkeit hinein gilt. Das Erbarmen Gottes nimmt mich am Ende auf. Es will mich hier aber schon formen und prägen, wie es in einem Lied heißt: Nimm du mich ganz hin, oh Gottes Sohn, du bist der Schöpfer, ich bin der Ton, mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Während ich harre, nimm mich ganz hin. Erbarme dich meiner. Es geht nicht darum, dass ich ein schlechter Mensch bin, sondern es geht darum, dass der Schöpfer an mir noch etwas verändern will. Durch sein Erbarmen will er in mir etwas wecken, etwas heil machen, etwas stärken und kräftigen, damit ich auch zu einem Menschen der Liebe, Menschen der Barmherzigkeit werde. Amen. Mir ist Erbarmung widerfahren. Wir singen.